Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert. Willkommen. Wir starten mit einem dringenden Appell des Bundespräsidenten. Er hat sich in einer Videoansprache an Schulleiterinnen und Schulleiter gewandt. Es müsse jetzt oberstes Ziel sein, Kitas und Schulen offen zu halten. Dafür müssten sich mehr Menschen in Deutschland impfen lassen. Und Frank-Walter Steinmeier sagte auch:
Schulleiter, das ist der geilste Job der Welt. So sieht es jedenfalls ein Kollege von Ihnen, der in Werne an der Lippe seit vielen Jahren eine Sekundarschule leitet. Vielleicht wird dieses Zitat nicht jeder von Ihnen unterschreiben, aber ich kenne viele Schulleiterinnen und Schulleiter, die ihre Arbeit mit dieser zuversichtlichen und zupackenden Haltung angehen.
Ja, es gibt viele zupackende Schulleitungen in Deutschland, keine Frage. Aber viele sind hoch frustriert und würden die Aussage, Schulleitung sei ein geiler Job, nicht unbedingt unterschreiben. Dazu jetzt gleich deutliche Zahlen bei uns. Und außerdem geht es in dieser Sendung um einen notwendigen Kulturwandel an den Hochschulen. Auch berufliche Qualifikationen sollen fair und transparent anerkannt werden. Davon ist man in Deutschland aber weit entfernt. Das war unser Thema jetzt. Werden die Schulen trotz steigender Corona-Inzidenzen, wie von der Politik versprochen, offen bleiben? Diese bange Frage stellen sich Eltern, Schüler und Lehrkräfte im gesamten Land, nachdem erste Bundesländer die Weihnachtsferien wieder vorziehen und auch die Präsenzpflicht teilweise aufgehoben haben. Bloß nicht wieder in den Digitalunterricht. Das ist der Tenor der Schulleiterinnen und Leiter, die unser Reporter Thomas Wagner getroffen hat. Sie und ihre Kollegen sind gerade von Forsa im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung befragt worden zur Situation an Schulen im Pandemiegeschehen. Das Ergebnis: Die Anforderungen steigen und die Motivation sinkt rapide.
Lockdown, bitte, bitte, auf keinen Fall.
Ich finde es ganz toll, dass wir jetzt lieber 5 Tage testen, als die Kinder nach Hause zu schicken und dass wir da dabei bleiben.
Die Schülerinnen sagen einheitlich, bitte keinen Lockdown.
Fast schon verzweifelt klingt der Appell vieler Rednerinnen und Redner auf der Schulleitertagung des Bildungsverbandes VBE in Fellbach bei Stuttgart. Zumindest in diesem Punkt ist die grüne baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper seit etwa einem halben Jahr im Amt ganz bei Ihnen.
Ja, das ist das, was wir meinen wollen. Ein Lockdown ist, wir wissen es, das Schlimmste für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte. Wir wissen, Schule ist nicht nur Lernraum, sondern auch Lebensraum und dass das Kinder brauchen wie der Fisch das Wasser.
Und dennoch, Corona bleibt das beherrschende Thema, auch in den Schulen. Einzelne Schüler, manchmal ganze Klassen in Quarantäne, keine Aufstockung des Personals.
Es ist eine furchtbare Situation, in der sich Schulen gerade befinden. Und dieser Situation geschuldet, sagen eben auch die Schulleitung, ich kann den Job nicht mehr weiterempfehlen. Ich sehe keine Unterstützung in der Politik. Und wenn Sie mich fragen, ob ich mit meiner Arbeit zufrieden bin, wenn ich abends nach Hause gehe, 6-mal so wenig Schulleitung wie noch vor ein paar Jahren.
Fast Gerhard Brandt, Vorsitzender der Sektion Baden-Württemberg im Verband Bildung und Erziehung, das Ergebnis einer Forsa-Umfrage zusammen. Dabei wurden bundesweit 1.300 Schulleiterinnen und Schulleiter befragt. Konkret, ein Viertel aller Befragten gab an, den Leitungsjob einer Schule nur noch ungern auszuüben. 6-mal so viele als noch vor 2 Jahren. Die Hälfte der befragten Rektorinnen und Rektoren möchte den Leitungsjob, so heißt es in der Umfrage, nicht mehr weiterempfehlen. Die Hauptursache für die große Unzufriedenheit:
Was mich sehr nervt, ist unsere Lehrerversorgung am Hochrhein, die katastrophal ist.
Ich glaube, die größte Frustration ergibt sich aus der Wahrnehmung heraus, dass es ganz hohe Beanspruchung der Lehrkräfte gibt. Deswegen hätten sich alle gewünscht, dass mehr Lehrkräfte zur Verfügung stehen.
So Katharina Föhrenbach aus Waldshut-Tiengen und Hans Weber aus Überlingen. Zu wenig Lehrkräfte an der Schule, das bemängeln der Forsa-Befragung zufolge 60% aller Schulleitungen, doppelt so viel als noch vor 2 Jahren.
Wir wissen, dass die Schulleitungen einen wirklichen Höllenritt auch in den Corona-bedingten Zusatzaufgaben hatten.
Gibt sich die grüne baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper verständig und verspricht Abhilfe.
Wir geben jetzt sozusagen nochmal Entlastung rein. Bei uns Lernen mit Rückenwind, unser Programm, dass wir auch Schulleitungen dabei nochmal entlasten.
Dahinter verbirgt sich ein Programm, das pandemiebedingte Lernlücken an den Schulen schließen soll. Lehramtsstudierende, aber auch schulfremde Experten sollen dabei Unterricht halten. Bislang läuft Lernen mit Rückenwind im Südwesten aber eher schleppend an. Das allerdings, glaubt Theresa Schopper, wird sich bald ändern.
Wir haben Gott sei Dank 5.800 Bewerberinnen und Bewerber auf der Plattform, die jetzt unterstützen wollen. Und wir kriegen auch viele Rückmeldungen aus den Schulen, die sagen, das ist ein super Programm.
Externe Kräfte, die an den Schulen Unterricht halten. VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brandt sieht diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Entlastung beim Unterricht, schön und gut, aber...
Da wir Unterricht schon im Pflichtbereich nicht mehr mit Lehrkräften abdecken können, machen wir jetzt die Tür auf und lassen auch Personen unterrichten oder holen sie in die Schulen zum Helfen, die nicht über eine vollständige Lehramtsausbildung verfügen.
Denn Lehrkräfte müssten sowohl eine profunde fachliche als auch eine pädagogische Ausbildung nachweisen können.
Aber wenn ich jetzt Leute hole, die weder ein erstes, zweites Staatsexamen haben, noch einen Master noch einen Bachelor, die vielleicht noch nicht mal vom Fach kommen, dann kann ich diese Qualität nicht mehr leisten. Und dieser Situation geschuldet sagen eben auch die Schulleitung, ich kann den Job nicht mehr weiterempfehlen, ich sehe keine Unterstützung in der Politik.
Denn auch dies ist ein Ergebnis der Befragung. Der Anteil der Schulleiterinnen und Schulleiter, die sich durch die Politik unterstützt fühlen, liegt bei 0%.
Ein examinierter Krankenpfleger will nach einigen Jahren der Berufspraxis nochmal an die Uni gehen, und zwar um Pflegemanagement zu studieren. Oder eine Reiseverkehrskauffrau, die draufsattelt und BWL studiert. Das sind zwei Beispiele, die zu den etwa 20% der Studienanfängerinnen und Anfängern zählen könnten, die in Deutschland vor dem Start ins Studium schon eine staatlich anerkannte Berufsausbildung in der Tasche haben. Politisch erwünscht ist es, dass Sie Ihre Erfahrungen und Kenntnisse aus der Ausbildung im Studium anrechnen lassen können, um so Geld und Zeit zu sparen. Allerdings tun sich Hochschulen hierzulande traditionell schwer damit, faire und auch transparente Anrechnungsverfahren zu gestalten. Darüber debattieren Fachleute auf einer internationalen Konferenz diese Woche. Mit dabei ist Professor Uwe Elsholz. Er forscht zum lebenslangen Lernen an der Fernuniversität Hagen. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, Frau Gebert.
Wer sich einen Überblick verschaffen will, welche Regeln wo gelten, der kann ganz schön ins Schwitzen kommen. Denn in Deutschland sind Anrechnungsverfahren nicht einheitlich geregelt. Warum eigentlich nicht?
Das ist natürlich eine Frage, die sich zum einen aus der föderalen Struktur ergibt, aber es ist in der Tat durchaus nicht ganz leicht, dort den Überblick zu behalten, denn bereits die Hochschulrektorenkonferenz unterscheidet zwischen Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen und der Anerkennung von Kompetenzen aus anderen Hochschulstudiengängen. Das findet sich aber beispielsweise im Gesetz in Nordrhein-Westfalen nicht wieder, was nur ein Beispiel ist, warum schon die Begrifflichkeiten nicht eindeutig sind, weder für die Akteure in den Hochschulen noch für Menschen, die Anrechnung suchen.
Jetzt habe ich gerade behauptet, die Durchlässigkeit sei politisch erwünscht. Stimmt das denn so?
Der politische Wille ist den Akteuren der Bildungspolitik durchaus nicht abzusprechen. Selbst die scheidende Bundesbildungsministerin hat sich durchaus hier bemüht. Die Probleme sind eher auf der Mikroebene in den Universitäten, denn schon dort ist die Sache mit dem politischen Willen deutlich geringer ausgeprägt, je nach Institution.
Kann man denn sagen, dass private Hochschulen bei dem Thema Anerkennung deutlich aufgeschlossener sind als staatliche? Also lässt sich das immer noch so festhalten?
Also zum einen tun sich in der Regel Hochschulen für angewandte Wissenschaften ein wenig leichter, weil sie weniger Nöte haben, ihren Status als Universität und als etwas Besonderes und Abgegrenztes von dem berufsbildenden Bereich zu behaupten. Zum anderen sind tatsächlich private Anbieter zum Teil vorbildlich. Hier muss man tatsächlich vielleicht sogar aufpassen, dass nicht, um zu konkurrieren und viel Anrechnung anzubieten, dass das nicht zu viel an Anrechnung und Anerkennung wird und das noch gerechtfertigt ist. Aber eigentlich sind wir da an dieser Stelle noch gar nicht, dass es ein zu viel an Anrechnung gibt.
Sondern eher zu wenig. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt die Not der staatlichen Hochschulen, da eine klare Abgrenzung zu ziehen zwischen wissenschaftlicher Ausbildung und einer beruflichen Qualifikation. Das heißt, dort liegen quasi die größten Hemmnisse?
Ja, dort liegen die größten Hemmnisse und die sind natürlich auch begründet in der Kultur, die gerade in Deutschland eben so ist, dass die Berufsbildung deutlich separiert ist von der Hochschulbildung. Und das ist etwas, was in anderen Ländern weniger stark ausgeprägt ist, sodass es dort auch weniger Vorbehalte gibt, die eben kulturell überliefert sind und nicht mit politischen Erklärungen von heute auf morgen zu ändern sind. Mhm. Gleichwohl sind die politischen Erklärungen und Absichten sinnvoll und richtig, selbst wenn sie eben die Praxis nicht so schnell verändern.
Wo könnten wir uns denn ganz gut was abgucken? Also wo in Europa oder vielleicht auch in der Welt läuft es so gut, wenn Sie jetzt sich das anschauen und sagen, so könnte eine Anerkennung auch für Deutschland funktionieren?
Man kann beispielsweise nach Irland schauen, wo es ein landesweites Projekt gibt zum Thema Anrechnung, Anerkennung, was auch dazu führen kann, dass diese sehr unterschiedliche Praxis ein wenig stärker vereinheitlicht wird, ohne dass das nur ein Top-Down-Prozess ist. Und zugleich ist dort zu sehen, dass die Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen etwas ist, was staatlich unterstützt wird, wo es aber auch eine Offenheit der Hochschulen gibt.
Aber das würde doch wiederum bedeuten, dass wir einen Kulturwandel brauchen, zumindest an den staatlichen Hochschulen, wo die Angst davor, einen gewissen Status zu verlieren, enorm hoch ist.
Ja, nun ist ein Kulturwandel natürlich etwas, was man nicht verordnen kann und was ein Prozess ist. Was mich dort einigermaßen hoffnungsfroh macht, ist die Tatsache, dass wir ja uns in einem demografischen Wandel bewegen und die Hochschulen, solange wie in den letzten Jahren die Zahl der Studierenden ständig steigt, wenig Not hatten, sich zu verändern, sich stärker zu öffnen für diese Gruppen. Wenn aber die Studierendenzahlen in den kommenden Jahren potenziell sinken, dann wird sich dort dieser Kulturwandel auch aus dem Interesse der einzelnen Institutionen heraus verstärken.
So die Prognose von Uwe Elsholz von der Fernuniversität Hagen über die faire Anerkennung von beruflichen Kompetenzen zu Beginn eines Studiums. Vielen Dank für das Gespräch. Und tatsächlich geht die Zahl der Studienanfänger das vierte Jahr in Folge zurück. Das hat gerade heute das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Danach haben im gesamten Studienjahr 2021, also im Sommer- und Wintersemester, rund 472.000 Menschen zum ersten Mal ein Studium an einer deutschen Hochschule angefangen. Das waren 4% weniger als noch 2020. Wenn die Tage kürzer werden und Ende Oktober auch dann noch die Zeitumstellung dazu kommt, kann das ordentlich aufs Gemüt schlagen. Viele Menschen haben in diesen Monaten mit den dunklen und kurzen Tagen aber auch ernsthafte Probleme, depressive Episoden etwa. Sie spüren Antriebslosigkeit und sind traurig. Das geht natürlich auch vielen Studierenden so. Und die Zeit des Online-Lernens ohne viel Kontakt mit Mitstudierenden und Lehrpersonal machen es sicher nicht leichter. Das Studierendenwerk Berlin hat deshalb die Dark Week gestartet mit Tipps und Präventivstrategien gegen psychische Erkrankungen.
A very warm welcome on this cold and dark November evening. Welcome to the dark night.
19 Uhr im großen Saal des Studierendenwerks in Berlin. Psychologin Irina Theissen eröffnet die Dark Week. Dark ist es da schon seit fast 3 Stunden. Und das ist das Problem.
We will talk about what is winter depression, what is the dark night, what is the dark week and give you some information on that.
Winterdepression, Niedergeschlagenheit, Trägheit, wenn die Tage kürzer und dunkler werden. Damit beschäftigt sich die psychologische Beratung des Berliner Studierendenwerks eine Woche lang. Mit verschiedenen Workshops und anderen Angeboten, erzählt Psychologin Theissen. Los geht es an diesem Abend.
Genau, wir wollen Studierende unterstützen, gut durch diese Zeit zu kommen. Also einerseits durch den Winter, durch ein Semester, wo es zwar schon ein bisschen mehr Präsenzveranstaltungen gibt, aber vieles ja immer noch online ist. Die Corona-Einschränkungen, also dass wir einfach einerseits darauf aufmerksam machen, dass es natürlich auch irgendwo ganz normal ist, wenn es einem nicht gut geht, aber andererseits auch ein bisschen was an die Hand geben, was man machen kann.
November und Dezember, das sind die Monate, an denen die meisten Studierenden zu ihr und den anderen Psychologinnen in die Beratung kommen.
Sehr häufig ist es zum Beispiel so, dass Studierende, denen es eigentlich schon besser ging, dass die dann nochmal zurückkommen. Also dass die oft im November, Dezember nochmal kommen. Eben zum Beispiel, weil es ihnen schlechter geht, was vielleicht auch mit Wetter zu tun hat, aber auch mit allen möglichen Themen. Im Moment ist es Einsamkeit vor allen Dingen. Also im Moment ist es vor allen Dingen dieses sich, zum Beispiel wenn man neu in der Stadt ist, durch die Online-Semester gar keine Möglichkeit gehabt zu haben, Leute kennenzulernen.
In mehreren Workshops können die Studierenden an diesem Abend lernen, wie sie depressive Verstimmungen bei sich selbst und bei anderen erkennen und mit welchen Techniken sie besser damit klarkommen. Wer nach einem langen Unitag keine Lust auf Workshops hat, der kann hier aber auch einfach basteln, Freundschafts-Speeddaten oder mit Kommilitonen auf aufblasbaren Einhörnern vor Tageslichtlampen chillen. Denn auch darum geht es an diesem Abend, mal wieder Leute kennenlernen. Studentin Josephine, die gerade ein Moodboard, ein Stimmungsboard gebastelt hat, ist genau deshalb hier.
Vor allem jetzt, wo ja wieder die nächste Welle losgeht und sich eigentlich jeder demnächst wahrscheinlich wieder isolieren wird, finde ich es umso wichtiger, dass man irgendwie nochmal so connectet und so ein bisschen auch für sich nochmal Sachen so reflektieren kann, aber dann auch mit anderen ins Gespräch kommen.
In einer Ecke des Saals hockt die Pädagogin Katrin Menges in einem Sitzkreis mit 20 Studierenden. Sie gibt einen Workshop über Resilienz, also mentale Stärke. Sie selbst war im Studium lange mit sozialen Ängsten konfrontiert. Ihr half die psychologische Beratung sehr, erzählt sie.
Ich bin so dankbar, dass es dieses Angebot gab und deswegen habe ich seitdem einfach es mir sehr irgendwie zu Herzen genommen, das Thema mentale Gesundheit noch mehr nach außen zu tragen und dass man darüber spricht.
Menges hat mit Kolleginnen einen Trainingsplan entwickelt, um die Resilienz zu stärken. Ein Dankbarkeitstagebuch. Die Idee ganz grob, schreibe dir jeden Tag dreimal mit einem Partner, wofür du jeweils dankbar bist. Das kann dann bei beiden die Laune heben.
Für langfristige Veränderungen im Unterbewusstsein und auch eben um innere Einstellungen zu ändern, braucht man eine gewisse Kontinuität und braucht man ein Ritual. Und ein Element ist eben das Dankbarkeitstagebuch.
Nach dem Workshop sitzen Sarah und David bei einem Tee auf einem Sofa, sprechen über den Workshop und wie es ihnen generell so geht nach anderthalb Jahren Online-Studium.
Und vorher war es halt wirklich, dass man nur zu Hause rumsitzt und in seinem eigenen Käfig gefangen ist, sage ich mal.
Vor allem David hat das Studieren alleine vor dem Rechner belastet. Er fühlt sich oft einsam, erzählt er.
Ich finde es gut, wenn man offen darüber redet. Ich selber persönlich tue mich auch oft schwer damit und ich finde es ganz gut, auch mal mit Leuten zusammen zu sein, die vielleicht auch gleiche Probleme so ein bisschen haben und auch mal darüber reden, dass man mit anderen Leuten auch ins Gespräch kommt, sage ich mal.
Genau das hilft auch ganz konkret, sagt Psychologin Irina Theissen. Und sie hat noch ein paar ganz schnelle Tipps gegen die Novemberdepression.
Also auf jeden Fall rausgehen, am besten vormittags. Noch ein bisschen Licht abbekommen ist auf jeden Fall wichtig. Bewegung ist wichtig und der Kontakt zu anderen Menschen ist wahnsinnig wichtig, um gut durch solche Zeiten zu kommen.
Es ist inzwischen 21 Uhr. Die Workshops sind vorbei und die Hälfte der Studierenden zieht die Schuhe aus, denn jetzt wird noch getanzt. Gaga-Dancing. Auch das kann die Laune ziemlich heben.
Tanzen gegen depressive Stimmung. Manfred Götzke war gestern Abend beim Start der Dark Week in Berlin.
Campus und Karriere. International.
Ja, neidisch fast schielt so mancher hierzulande auf die Impfquoten in anderen Ländern. Australien zum Beispiel, fast 90% der Bürgerinnen und Bürger über 16 Jahren haben dort den vollständigen Impfschutz. Diese Zahlen haben aber natürlich auch ihren Preis, denn die australische Regierung hat strenge Regeln erlassen und geht deutlich rigoroser mit Menschen um, die sich gegen eine Impfung stellen, als wir es hier zum Beispiel kennen.
Simon Harding sitzt in seiner Wohnung in Melbourne und ist wütend. Weil er sich nicht impfen lassen will und als Gefängniswärter auch nicht im Homeoffice arbeiten kann, wurde er ohne Gehalt nach Hause geschickt. Kommende Woche wird er seinen Job ganz verlieren. Deshalb klagt er gegen den australischen Bundesstaat Victoria.
It's out of fear. If you don't get this jab, you're gonna lose your job.
Es geht um Angst. Es heißt Impfung oder Job. Ist das der richtige Grund, sich irgendeiner medizinischen Behandlung zu unterziehen? Ich sage nein. Auch Simons Frau Michelle lässt sich nicht impfen. Sie hat Multiple Sklerose und Angst vor medizinischen Nebenwirkungen. Doch in Victoria kann sich niemand freitesten. Und das heißt für die 50-jährige Hausfrau, kein Friseur, kein Schwimmbad, kein Weihnachtsshopping. Ein Dauer-Lockdown auf unbestimmte Zeit. Melbourne war zusammengerechnet fast 9 Monate im Lockdown. Das ist Weltspitze. Irgendwann wurde den Australiern klar, dass die No-Covid-Politik gescheitert war. Also machte die Regierung Druck beim Impfen. Inzwischen sind fast 90% der über 16-Jährigen geimpft. Aber wie überall gibt es auch in Down Under einen harten Kern von Impfgegnern. Gibt es regelmäßig heftige Proteste mit gewalttätigen Ausschreitungen. Eigenverantwortung, das führen auch in Australien die Impfverweigerer ins Feld. Eigenverantwortung oder gar Menschenrechte.
We are the lepers of society.
Wir sind die Aussätzigen wegen einer einzigen Entscheidung, die wir getroffen haben. Das ist doch unser Menschenrecht, Nein zu etwas zu sagen, dem wir nicht vertrauen. Die Regierung von Victoria, und das gilt in der einen oder anderen Form auch für andere australische Bundesstaaten, bleibt bei ihrem harten Kurs. Frei nach Immanuel Kant, meine Freiheit endet da, wo ich anderen Schaden zufüge. Regeln sind Regeln und wer dagegen verstößt, muss die Konsequenzen tragen. Für den Bauunternehmer Brandon Allen heißt das beispielsweise, wenn er ungeimpfte Arbeiter beschäftigte, würde es richtig teuer. Ich habe schon zwei Arbeiter wieder nach Hause geschickt, weil sie ungeimpft hier erschienen sind. Wenn ich sie arbeiten lasse, würde mich das $20,000 Strafe kosten. Ob ich das also gut finde oder nicht, diese Summe gibt am Ende den Ausschlag. Marktfrau Rosa Anseldo arbeitet seit 30 Jahren auf dem Queen Victoria Markt in Melbourne. Sie ist voll geimpft und überzeugt, dass die meisten Menschen den Sinn der Impfungen sehen. Doch die Regierung habe auch Fehler gemacht.
Die Regierung hat das mit der Impfpflicht schlecht angestellt. Zu viel Arroganz. Das hätten sie auch freundlicher verpacken können. Sie hätten zu den Firmen gehen und es erklären sollen. Schaut, wir haben ein Problem und das ist das Beste für alle. Statt einfach vor die Presse zu treten und anzuordnen. Sowas ärgert die Leute. Keiner lässt sich doch gern was vorschreiben.
Victorias Premierminister Daniel Andrews mag sich auf keine Diskussion über Freiheitsbeschränkungen für Ungeimpfte mehr einlassen. Ich habe einen ganz klaren Deal mit den Bürgern und daran halte ich mich, sagte er kürzlich. Ihr lasst euch impfen. Und dann öffnen wir.
You get vaccinated and we will open up.
Victorias Premierminister im Beitrag von Holger Senz über die Impfpflicht in Australien und die Folgen für den Arbeitsmarkt, während wir hier in Deutschland über 3G-Pflicht am Arbeitsplatz sprechen. Und um Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geht es auch morgen hier bei uns, und zwar mit Blick auf die Situation in der Lieferdienstbranche in Deutschland. Mehrere Startups sind in den Großstädten ja hierzulande sehr erfolgreich, in denen sie innerhalb kürzester Zeit Fastfood oder Lebensmittel bis an die Haustür bringen. Aber der Umgang mit den Beschäftigten steht massiv in der Kritik, zum Beispiel, weil verhindert wird, dass es einen Betriebsrat gibt oder Gehälter zu spät gezahlt werden. Thema morgen bei Campus ab 14.05 Uhr. Prekäre Beschäftigung in der Lieferdienstbranche. Und falls Sie eigene Erfahrung beisteuern können oder als Verbraucherinnen und Verbraucher eine klare Haltung dazu haben, würde uns das sehr interessieren. Das heißt, Sie können sich gerne beteiligen an der Sendung. Und zwar ab sofort. Unser Anrufbeantworter ist freigeschaltet. Den erreichen Sie unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns an campus@deutschlandfunk.de. Ende der 70er Jahre ist Hip-Hop als Genre in New York entstanden und heute ist es ein globales Phänomen mit sehr einflussreichen ProtagonistInnen. Die Geschichte des Hip-Hop ist gleich Thema in der Sendung Corso, Kunst und Pop. Ich bin Stefanie Gebert, das war Campus und Karriere am Freitag. Schön, dass Sie dabei waren.